Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie.
Wir freuen uns sehr, dass wir heute Daniel Beskos vom Mayrisch Verlag bei uns zu Gast haben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke, hallo.
Ihr feiert 2024 euer 25-jähriges Jubiläum. Kannst du uns kurz erzählen, wie diese Vierteljahrhundert dauernde Geschichte angefangen hat?
Ja, also ich glaube, die Gründungsgeschichte von Mayrisch ist nicht sehr typisch für einen Verlag. Also wir haben als Schüler in der Schule haben wir angefangen, in so einem Jugendzentrum, wo wir immer hingegangen sind, Lesungen zu organisieren. Das war so ein bisschen komisch, weil da waren eigentlich Partys und da war ein Proberaum und dann haben sich irgendwelche politischen Gruppen da getroffen und dann kamen wir irgendwann an und haben gesagt, wir könnten noch mal eine Lesung machen. Wir kennen ganz viele Leute, die selber schreiben. Gedichte, Kurzgeschichten und so weiter. Und dann haben die alle erstmal gesagt, oh, Literatur, ernsthaft jetzt oder was? Und das haben wir dann aber gemacht und das war total super. Da waren so 60, 80 Leute und das haben wir dann einmal im Monat gemacht und es hat wirklich Spaß gemacht. Und in dieser Reihe ist dann auch entstanden, dass ganz viele Leute dazu kamen und sagten, ob man denn die Texte irgendwo lesen könnte. Nein, die waren natürlich nicht veröffentlicht. Und dann haben wir angefangen, selber so kleine Heftchen zu produzieren und beim nächsten Mal zu verkaufen, damals für 2 Mark. Also super Wucher. und in dem Zuge ist dann so ein bisschen dieses Texte layouten und produzieren irgendwie so passiert. Und dann haben wir irgendwie alle Abi gemacht und Peter und ich mussten Zivildienst machen. Also wir waren zu dritt, Peter Reichenbach, Blanka Stolz und ich. Und dann sind wir in verschiedene Städte auch zum Studieren gegangen. Peter war zum Zivildienst in Amerika und irgendwie haben wir immer weiter mit Literatur gearbeitet ein bisschen. Ich habe dann in Heidelberg, wo ich studiert habe, habe ich mit ein paar Leuten so eine kleine Literaturzeitschrift rausgegeben. Wir haben viele Veranstaltungen gemacht, auch so ein bisschen an, ich sag mal, lesungsuntypisch bescheuerten Orten, also in irgendwelchen Waschsalons, Parkhäusern, oben auf dem Schlossberg und so. Und das hat Spaß gemacht, einfach mit so vielen Leuten in Kontakt zu kommen. Wir haben dann so Lesungsreisen von den jungen AutorInnen organisiert durch ganz Deutschland. So irgendwo kennt man immer irgendjemanden, der eine Kneipe macht oder wo man dann übernachten kann. Und dann wurde einfach da gelesen. Also sehr unprofessionell und sehr do-it-yourself, glaube ich. Und ich glaube, dieses ganze do-it-yourself haben wir uns bis heute beibehalten, also weil wir auch alle keine Ausbildung in dem Bereich gemacht haben. Wir haben zwar Literaturwissenschaften und sowas studiert, Germanistik, Philosophie, Politik und so, aber ehrlich gesagt lernt man da ja nichts übers Verlags arbeiten und das heißt, es ist alles irgendwie learning by doing gewesen. Und dann haben wir, also relativ bald dann, ich glaube, jetzt fast vor 25 Jahren, 1999, haben wir den Verlag angemeldet, was auch lustig ist. Man geht zum Gewerbeamt, jeder zahlte damals 20 Mark und dann kriegt man so ein Formular ausfüllen und dann kriegt man so jetzt halt eine Firma. Und dann rufen halt absurde Leute an bei einem, so das Finanzamt oder irgendwie die Berufsgenossenschaften, die Handelskammer und alle wollen irgendwas. Und dann sagt man, hey, Moment, wir machen ja noch gar nichts. Dann sagen die, ah, okay, dann melden sie sich wieder, wenn sie was machen. Und so ging das dann so ein bisschen los. Und dann haben wir halt erstmal so kleine, also vor allem eben nur Literatur gemacht, sehr viele junge AutorInnen, viele Debüts. Wir haben erstmal, also so ein paar Veröffentlichungen waren gar nicht für den Buchhandel, sondern die waren wirklich so im Copyshop entstanden, für ganz kleine Auflagen, für Veranstaltungen. Und dann haben wir irgendwann, ich glaube 2004, mehrere Manuskripte gehabt, wo wir das Gefühl hatten, die sind aber jetzt echt so toll, die kann man nicht so klein machen, die müsste man schon mal ein bisschen größer versuchen als richtige Bücher. Wie setzt man die? Woher kriegt man eine ISBN? Welche Druckereien fragt man an? Das musste man dann halt alles so rausfinden. Und dann kamen in meinem damaligen WG-Zimmer irgendwann kistenweise diese Bücher aus der Druckerei. Meine MitbewohnerInnen waren nicht so richtig amüsiert darüber, aber am Anfang ging es noch, es waren nicht so viele. Und dann haben wir halt wirklich auch angefangen, aber professioneller zu arbeiten. Wir haben Pressearbeit gemacht, wir haben Veranstaltungen organisiert, Buchpremieren, wir haben versucht, auch in den Buchhandel zu kommen, hatten dann relativ bald auch VertreterInnen, hatten dann irgendwann auch eine Auslieferung, wo die Bücher lagern. Also es war, glaube ich, beim ersten Hardcover, weil wenn man dann 2000 Hardcover bestellt, die kann man sich nicht in die WG-Flur stellen. Und und so ging das eigentlich so Schritt für Schritt und wurde jedes Jahr ein bisschen professioneller. Wir hatten dann irgendwann den Punkt, wo wir auch mit der Uni fertig waren, mit dem Studieren und hatten dann die Frage, was machen wir jetzt eigentlich? Machen wir jetzt so wie unsere ganzen anderen Freunde und Freundinnen eine Ausbildung oder ein Volontariat irgendwo oder machen wir das weiter, was wir sowieso schon machen? Und irgendwie hat der Verlag damals schon so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich unser Hauptding, das wollen wir gerne machen und haben uns dann so ein paar Nebenjobs gesucht und dann hatten wir auch wirklich schöne erste Titel. Eines unserer ersten richtigen Bücher, sag ich mal, war der erste Erzählband von Finn-Ola Heinrich und das hat halt auch, glaube ich, super funktioniert. Es gab tolle Rezensionen dazu und wir mussten dann nachdrucken und nochmal nachdrucken, auch ganz viel gelernt, auch aus irgendwelchen Fehlern. Sowas wie zum Beispiel, dass man dem Buchhandel Rabatt geben muss. Das war uns nicht so richtig bewusst vorher. Und dann hat die ganze Kalkulation ja gar nicht mehr gestimmt. Und wir haben mit jedem Buch Minus gemacht. Und dann mussten wir schnell den Preis erhöhen von dem Buch. Von unglaublichen 8 € auf unglaubliche 10 €. Also, ja, also man lernt halt dann auch solche Sachen. Mhm. Und Genau, und dann haben wir das einfach immer weitergemacht und so wurde dann halt immer mehr und so richtiger Beruf. Und es ist jetzt heute natürlich so umso erstaunlicher, dass das jetzt wirklich unser Beruf ist, dass es eine Firma ist. Wir haben noch ein paar Mitarbeiterinnen mit ins Team genommen und wir haben inzwischen halt auch andere Genres, die wir veröffentlichen. Also wir haben dann irgendwann angefangen, auch Sachbücher zu machen, so Essays. Wir haben eine Zeit lang Hörspiele veröffentlicht. Einige Hörbücher sind auch erschienen. Dann haben wir irgendwann angefangen, auch Kinderbücher zu machen, vor allem für kleinere Kinder, also Bilderbücher vorwiegend. Und auch so Graphic Novel Sachen, Illustrationssachen. Und also wir haben einfach eine sehr große Bandbreite inzwischen. Und das macht halt Spaß und es ist immer noch super lustig und erstaunlich, dass das unser Job ist inzwischen.
Das glaube ich, ja. Also es geht einem selbst im Buchhandel so, auch wenn man da einen klassischeren Weg geht. Aber es ist trotzdem Traumberuf einfach. Mhm. und was ist heute deine Rolle im Verlag?
Ja, ich meine, wir sind ein Team von, ich sag mal, 4 bis 6 Leuten und dazu noch ein paar Externe, sowas wie Grafikerinnen oder auch mal, wir haben Musiker, mit denen wir viel arbeiten, gerade für die Hörspiel-, Hörbuchsachen und so und machen auch Musikveröffentlichungen. Und dementsprechend ist man natürlich bei allem irgendwie so ein bisschen involviert. Also das ist eigentlich auch das Tolle an dem Job, finde ich. Also wir versuchen es ein bisschen aufzuteilen, die Aufgabenbereiche. Und ich bin zum Beispiel in diesem ersten Runde Lektorat nicht involviert. Also so Sachen Manuskripte lesen, Sachen scouten, mit Agenturen reden und so. Das machen meine beiden Kolleginnen Peter Reichenbach und Nefeli Kavouras. Und ich lese eigentlich dann die Sachen erst, wenn wir uns dafür entscheiden, die zu machen oder wenn es zumindest ganz konkret wird, ob das für uns relevant ist. Und trotzdem ist es aber so, dass man natürlich, und das ist auch das Schöne an dem Job, habe ich ja gerade schon gesagt, dass man von der allerersten Idee, wo man in der Kneipe sitzt und eine Autorin erzählt einem von ihrer neuen Buchidee, bis über den ganzen Herstellungsprozess, also so Lektorat, Gestaltung, Pressearbeit, Ideen, wie man es noch vermarkten könnte, Social Media, Veranstaltungen, natürlich auch die ganze Herstellung, ne, und was alles, was zwischendurch ist, Titel anmelden im Handel und so weiter, Verträge machen, Lizenzen verkaufen, diesen ganzen Prozess bis zur allerletzten Live-Präsentation, den ganzen Bogen kann man halt mitmachen und mitbegleiten und auch mitgestalten. Das ist schon besonders, finde ich. Und ich habe auch eine Zeit lang als Nebenjob zum Beispiel in der Presseabteilung bei Rowohlt einmal im Monat reingucken dürfen und dann ein bisschen mitgearbeitet. Und das ist natürlich sehr spezifiziert. Also die Leute, die da sitzen, die machen halt Pressearbeit. Ne? Mhm. Und das ist toll, aber man ist auch sehr fokussiert und kann auch seinen Beruf dann sehr, sehr gut. Aber man kriegt halt nur einen Ausschnitt mit von dem ganzen Prozessbuch. Und das finde ich halt eigentlich besonders schön, dass das großer Bogen ist, den man da selber schlagen kann.
Mhm. Ja, das ist der Vorteil, wenn man dann den eigenen unabhängigen Verlag hat einfach.
Ja, genau.
Da man uns ja jetzt nur hören kann und wir die ganzen vielen tollen Bücher, die ihr gemacht habt, nicht zeigen kann, kannst du uns kurz erzählen, was macht Mayrisch aus? Wie sehen eure Bücher aus?
Also es ist manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir ja so viele verschiedene Genres bespielen, was genau unser Image oder Bild ist oder ja, was unsere Schwerpunkte sind. Es ist, glaube ich, schon so, wir legen halt sehr viel Wert auf die Inhalte. Wir machen auch sehr wenig Bücher im Jahr, so vielleicht zwischen 5 und 10 oder so. Also das ist wirklich wenig eigentlich für einen Verlag mit mehr als 2 Mitarbeitern. Und wir legen sehr viel Wert auf die Inhalte und auf die Lektoratsarbeit. Aber wir legen auch sehr viel Wert auf die Gestaltung. Das heißt, das ist ja als allgemeiner Prozess im Buchhandel in den letzten 10, 15 Jahren, dass die Bücher eigentlich immer schöner geworden sind. Und ich finde, dass manche Verlage, und ich würde unsere ersten Hardcover auch so ein bisschen dazu zählen, aber eben auch zum Beispiel, was viele andere unabhängige Verlage in den Nuller- und 10er-Jahren gemacht haben, schon auch die Gestaltung, das Optische und den Wert, der darauf gelegt wird, auch mit beeinflusst haben. Und dass man auch Sachen ausprobieren kann, ne? Dass man halt irgendwie keine Schutzumschläge mehr macht, sondern direkt aufs Cover prägt, dass man Sachen prägt, dass man jedes Buch kriegt ein Lesebändchen, also dass man irgendwie Wert legt auf dieses ganze Optische und Gestalterische und wie sich das Buch anfühlt. Und das machen viele Verlage gut. Ich glaube schon, dass man unsere Sachen so ein bisschen erkennt. Ich weiß gar nicht genau selber, warum das eigentlich immer funktioniert, auch weil die Sachen sehr unterschiedlich sind, wenn sie erstmal ankommen zu uns. Aber irgendwie laufen sie ja dann durch so einen Prozess durch den Verlag und am Ende ist es für uns schon immer klar, das ist auch ein Mayrisch-Buch jetzt wieder geworden. Keine Ahnung warum. Und ich glaube, wir versuchen in der Literatur schon auch Sachen zu veröffentlichen, die so ein bisschen Geschichten anders erzählen oder andere Geschichten erzählen, als das vielleicht oft gemacht wird. Da sind wir, glaube ich, auch ziemlich weit weg von dem, was irgendwie Bestseller oder Mainstream ist. Im Sachbuch ist es schon eher so, dass wir populärere auch Wissenschaft machen oder populärere Essays und so und da wirklich uns einfach interessante Themen raussuchen, von denen wir das Gefühl haben, die gibt's noch nicht in der Form oder nur sehr wenig. Da ist zum Beispiel ein Beispiel, das ist auch schon fast 10 Jahre her, wir haben die Philosophie des Radfahrens mal irgendwann gemacht. Mhm. Das war unser erstes Sachbuch und es war auch für uns Neuland, weil wir gar nicht wussten, ja, Sachbuch braucht man wieder neue Ansprechpartner im Buchhandel, in der Presse und so weiter. Aber es gab halt einfach bisher nur Radfahrbücher auf dem deutschen Buchmarkt, die sagen, wie wird trainiert, wie geht die Ausrüstung oder irgendwie, wie fahre ich Rennen oder so. Also so Ratgeber im Prinzip. Und aber so ein Buch, wo drin steht, wo verschiedene Leute schreiben, warum sie gerne Fahrrad fahren und was das für ihr Leben bringt, was es mit ihrem Leben macht, was es für sie verändert, was sie mitnehmen in den Alltag. Das sind schon so Sachen, die eigentlich wir damals nicht gefunden haben. Und dann haben wir eben so ein englisches Buch gefunden, da waren einige sehr gute Beiträge dazu. Dann haben wir noch einige deutsche Autorinnen und Autoren gefragt, ob sie uns noch was zu bestimmten Themen schreiben wollen. Und daraus haben wir so eine Anthologie gemacht. Und das ist bis heute eines der bestverkauften Bücher aus unserem Programm. Und das haben wir jetzt gerade in der, ich glaube, 13., 14. Auflage irgendwie nachgedruckt, obwohl es parallel das auch schon bei Surkamp im Taschenbuch gibt jetzt. Und das ist irgendwie echt cool, dass das immer weiterläuft.
Und ihr habt ja auch eine Reihe draus gemacht.
Genau, und das hat so Spaß gemacht und das war so naheliegend und dann haben wir eine Reihe draus gemacht. Und da gibt es jetzt 6 Teile zu verschiedenen Themen, also sowas wie Klettern, Gärtnern, Kochen, Singen und Laufen. Und das ist halt auch natürlich toll, wenn man eine Reihe gestaltet, dann kann man auch eine Reihengestaltung machen. Also man hat dann auch wirklich so den Versuch, optisch das alles aus einem Guss wirken zu lassen. Und das macht schon auch nochmal extra Spaß. Und das sind auch also es gibt so viele Lieblingsmomente, aber das sind schon auch die besten Momente, wo man dann mit dem ganzen Team sitzt, hat so Mappen mit Farbproben und Papierproben vor sich und guckt dann halt, ja, okay, welches Orange soll es sein oder welches Lesebändchen oder jetzt diesmal nehmen wir Grün, da gibt's aber wahnsinnig viele, such mal aus 800 Grüntönen den richtigen raus, so halt, ne? Das ist gar nicht so einfach. Und sich das auch vorzustellen, wie es im fertigen Buch aussieht und ja, solche Sachen machen schon sehr viel Spaß.
Mhm. Das glaube ich. Ich finde es tatsächlich auch erstaunlich, welche Bandbreite ihr habt. Also viele unabhängige Verlage haben alleine schon aus Zeit- und Kapazitätsgründen einen sehr spezifischen Fokus, aber ihr macht so ziemlich alles, was man als Verlag machen kann. Wie schafft man das in so einem kleinen Team?
Ja, fast alles außer Krimi, ne, bei uns. Aber also ehrlich gesagt, ja, also ich habe manchmal auch das Gefühl, wir machen es zu breit, das Programm. Ich hatte mal eben auch mit unserem Autor Finn-Ole Heinrich das Gespräch und habe gesagt, sollen wir uns nicht noch weiter fokussieren, reduzieren, bestimmte Sachen einfach wieder weglassen und so. Und er meinte, hä, wieso? Ihr macht ja nicht ein bestimmtes Genre, ihr macht einfach Lieblingsbücher, Herzensangelegenheiten. Ihr findet Sachen, die sind so toll, dass ihr denkt, die müssen erscheinen und dann macht ihr die. Und euch ist das doch egal, welches Genre das ist. Da hat er natürlich zum Teil recht. Zum Teil macht das natürlich unsere Arbeit und unser Leben nicht unbedingt leichter, wenn du auch gerade in großen Buchhandlungen hast du ja verschiedene Abteilungen und du musst verschiedene Leute ansprechen. Und wenn du dann aber nur ein Buch aus der Abteilung und eins für diese hast, dann ist es nicht so einfach manchmal. Und bei Pressearbeit merken wir das auch, dass wir eigentlich mit vielen Büchern neu anfangen zu recherchieren. Dass wir nicht unsere bisherigen Kontakte abrufen können, sondern sagen, okay, diesmal haben wir ein Buch, das geht über Schlaflosigkeit. Oder diesmal geht's über Schach. Oder diesmal geht's über, jetzt haben wir wieder einen Roman. Also du fängst jedes Mal wieder neu an, zu überlegen, welche Journalistinnen könnte das interessieren. Und das macht uns, glaube ich, die Arbeit ein bisschen schwer. Aber wir können es halt auch nicht lassen. Wir haben Bock auf die Bücher.
Hast du ein Lieblingsgenre von dem, was ihr so alles macht? Oder ist wirklich alles davon Leidenschaft?
Nee, also ich meine, wir machen echt, also ne, 5 bis 10 Bücher im Jahr. Und 10 haben wir nur einmal gemacht. Also eigentlich 5 bis 8. Das müssen alles wirklich Lieblingsherzensangelegenheiten sein, weil sonst kann man das auch nicht machen. Man ist praktisch mit jedem Buch ein Jahr lang beschäftigt. Ich beschäftige mich ein Jahr lang mit irgendetwas, von dem ich auch nicht weiß, ob es jemals Gewinn machen wird, wenn mich das nicht wenigstens total begeistert. Und das machen wir schon, glaube ich. Und natürlich, also gibt's Entwicklungen, die ich nicht so leicht finde, wo ich so denke, ach, früher haben wir leichter und mehr Literatur machen können. Und das ist jetzt schwieriger geworden aus verschiedensten Gründen. Und da vermisse ich manchmal so ein bisschen die Arbeit auch an Texten oder so. Gleichzeitig gibt es dann halt neue Erkenntnisse. Also zum Beispiel, was einer der lustigsten Momente für mich war, Bilderbücher machen für Kinder geht meistens so, dass du, also bei uns zumindest, dass Autor gibt uns einen Text und der hat manchmal sowas wie 1,5 Seiten oder so. Das ist ja wirklich 1,5 Seiten Text, manchmal auch nur eine. Wir haben jetzt gerade eins, hat eine Seite Text. Und dann schickt man das an eine Illustratorin und die schickt dir 2 Monate später ein ganzes Buch zurück mit 30, 40 Seiten. Und du denkst, hä, wie ist das denn jetzt passiert? Und die muss ja alles entscheiden, auch welcher Text kommt auf welches Bild und wie viel Text nehme ich überhaupt auf welche Seite. Und das ist so wie Magic gewesen. So, ich werf oben mal ganz Kleines rein und unten kommt was ganz Großes raus. Und das fand ich irgendwie echt cool. Ja, und ich meine, es gibt natürlich schon auch so Momente, wo man an der Arbeit merkt, was einen begeistert. Also, dass man halt eigentlich monatelang manchmal auch so mühsame Phasen hat, wo man nur Verwaltungskram macht oder Verträge oder irgendwie, also auch dieses Hintergrundarbeit, auch an den Texten und den Büchern natürlich selber arbeitet, aber alles ist sehr kleinteilig und man schiebt 20 Projekte parallel immer so einen Millimeter weiter vor. Und dann gibt's aber halt auch Momente, wo auf einmal alles so zusammenkommt, wo dann die erste Buchpremiere ist und wir sitzen irgendwie im Roten Salon in Berlin und es ist eine ganz tolle Buchpremiere und ganz viele Leute sind ganz begeistert und dann ist der Autor oder die Autorin und müssen dann noch signieren und irgendwie denkt man, ach, jetzt habe ich mich daran erinnert, warum wir das alles machen, weil die Leute gerne Geschichten hören wollen, weil die Leute begeistert sind von dem, was jemand zu erzählen hat und weil wir die Vermittlung sind von dieser Geschichte zu den Leuten. Und das ist, vergisst man natürlich in der ganzen, ich sag mal, Büroarbeit dann doch manchmal.
Ihr habt ja auch, also was ich zum Beispiel erstaunlich finde, dass ihr jemanden wie Sascha Stanišić für euch gewinnen konntet. Buchpreisträger zu dem Zeitpunkt, als das Kinderbuch bei euch erschienen war, war er ja auch Buchpreisträger. Wie schafft man, also wie kriegt man so einen großen Namen in den Verlag rein?
Also da gibt es wahrscheinlich zwei Antworten drauf. Die eine ist halt irgendwie, wir haben ja ein paar ein bisschen bekanntere Namen und die haben entweder schon sehr, sehr lange mit uns gearbeitet, wo die noch nicht so bekannt waren und vertrauen unsere Arbeit, sehen, was wir versuchen an Qualität auch zu machen. Und in dem Fall von Sascha ist es wirklich so, also wir haben eine seiner allerersten Lesungen organisiert, 2003 oder 2004 oder sowas. Das war eine Leserei, die wir in Hamburg gemacht haben, Transit hieß die. Und das ging tatsächlich so, dass der Autor Thomas Plätzinger, der ja sehr befreundet ist mit Sascha, gesagt hat, den hatten wir eingeladen. Dann hat er gesagt, ich bringe noch einen mit, der liest auch was vor. Und dann war Sascha da. Und dann haben wir noch ein paar Lesungen mit ihm gemacht und wir kennen uns seitdem und wir treffen uns immer wieder irgendwie in Leipzig, haben wir uns getroffen oder auf Buchmessen oder so. Der wohnt ja seit einigen Jahren in Hamburg. Und hatte jetzt auch unser neues Kinderbuchprogramm, also neu gegründetes Kinderbuchprogramm wahrgenommen und hatte ein Buch von uns, Trecker kommt mit, glaube ich, gelesen mit seinem damals wahrscheinlich 3 oder 4 Jahre alten Sohn. Und dann hat er irgendwann gesagt, wir haben auch so lustige Geschichten, die ich mit meinem Sohn immer erzähle, wir hätten eigentlich auch mal Bock, ein Kinderbuch zu machen. Und das ist also eigentlich aus einer Freundschaft heraus entstanden und aus diesem, ich glaube auch Ausprobiermöglichkeit für ihn in einem Rahmen, der nicht schon ganz oben gesetzt ist wie seine literarischen Sachen. Einfach mal ein Buch zu machen. Und ich meine, dass das jetzt so überraschend gut funktioniert hat und er jetzt auch Spaß, glaube ich, an diesem Genre gefunden hat, ist ein toller Effekt. Wir arbeiten auch gerade am zweiten Teil vom Taxi, das nächstes Jahr rauskommen soll. Mhm. Und also genau, man muss dazu sagen, das Buch heißt Hey, 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 Taxi, der erste Teil. Und genau, und jetzt gibt's eben neue Taxi-Geschichten, die er auch mit seinem Sohn wieder gemacht hat. Der Sohn hat auch, glaube ich, 2 oder 3 davon selber geschrieben. Sehr süß auf handschriftlichem Papier. Und genau, und das war dann auch für uns toll und wir haben uns natürlich auch wieder viel gelernt bei diesem Projekt, weil wir auch manche Sachen unterschätzt haben, zum Beispiel wie bekannt Sascha Stanišić ist und wie viele Bücher dann doch bestellt werden, weil die ganze Presse sich draufstürzte und in den ersten 2 Wochen nach Erscheinen sofort alle berichtet haben, also Radio, Print, Internet, Fernsehen zum Teil. Und das ist so, normalerweise verteilt sich Presse bei uns über einen längeren Zeitraum. Das Buch kommt raus und du hast so 3 bis 6 Monate, wo ein bisschen was passiert. Mhm. Und das alles in den ersten 2 Wochen passiert, war auch eine neue Erfahrung. Und dann war das mitten in der Corona-Zeit, 2021 natürlich. Und dann rufst du bei der Druckerei an und sagst, hey, wir brauchen bitte schnell neue Bücher. Und dann sagen die, ja, haha, 6 Wochen, ne? Und dann sagst du, das geht nicht, wir brauchen die gefühlt gestern. Und dann müssen die sich halt beeilen, aber so richtig schneller wurden die dann nicht. Und können die auch nicht. Die müssen das Papier irgendwo aus Finnland kriegen. Und da ist gerade Streik. Und es war alles nicht so leicht. Also und dafür hat es, okay, trotzdem funktioniert. Aber das waren auch Sachen, wo ich dann auch ein paar Wochen lang schlecht geschlafen habe. Erst hatten wir zu wenig Bücher, dann hatten wir zu viele Bücher, dann hatten wir doch wieder richtig. Es war alles okay.
Ist alles immer ein Lernprozess.
Ja, total. Und ich finde, machen auch jedes Jahr irgendwas, versuchen auch aktiv, bewusst irgendwas zu machen, was wir noch nie gemacht haben. Damit wir was Neues lernen. Also als wir zum Beispiel, ich glaube, unsere 25. Veröffentlichung hatten, haben wir auch gesagt, das könnten wir mal machen, was wir noch nie gemacht haben. Derzeit hatten, also ich hatte früher, mein Kollege Peter auch, als Teenager sehr viel deutschsprachige Musik gehört. Und das haben wir irgendwie so verloren eine Zeit lang. Irgendwie war so, ich sag mal, in den Nullerjahren war das nicht mehr so unsere Musik, die wir viel gehört haben. Und da dann aber 2010 oder so haben wir dann doch wieder angefangen, sehr viele tolle Sachen zu entdecken auf Deutsch. Also gerade so Songwriter oder irgendwie auch so, ja, so Bands. Damals gab es das noch nicht, Höchste Eisenbahn, aber so in die Richtung. Wir hatten Gisbert zu Kniphausen, wir hatten Klick Klick Decker, Spaceman Spiff, Hannes Wittmer und noch ein paar andere. Und haben irgendwie gedacht, es gibt so tolle Texter in deutschen Songs. Und deutsche Texte sind ja eigentlich auch eine Form von Literatur. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen als Literaturverlag jetzt zum Jubiläum, machen wir eine kleine Schallplatte mit 10 Songs drauf, die teilweise auch unveröffentlicht waren. Und dann haben wir das so ein bisschen als, ja, literarische Schallplatte gemacht, einfach zum Jubiläum. Mhm. Und solche Sachen, da muss man auch wieder neu lernen. Ne? Wie macht man eigentlich eine Schallplatte und wo? Und gibt es überhaupt noch Presswerke? Jetzt wieder mehr, aber 2010 gab es gar nicht so viele. Da gab es, glaube ich, noch zwei in Deutschland oder so. Und wo verkauft man die dann eigentlich? Also das war alles, naja. Also über Liebbuch Lehnen nehmen sie nicht. Die hat auch keine ISBN. Also es war halt so ein bisschen, ja. Genau, und wir versuchen halt immer Sachen zu machen, die wir noch nicht gemacht haben, was zu lernen. Und dazu gehören halt auch andere Aktionen, die wir jetzt im Nachhinein gemacht haben. Auch sowas wie diese Verlagsreisen, die wir gerade machen. Das ist so eine Aktion. Ich hoffe, das artet jetzt nicht so weit aus, aber ganz kurz erwähnt. Also wir fahren seit 2016, wenn es geht und wenn es möglich ist, immer ins Gastland der Frankfurter Buchmesse von dem jeweiligen Jahr, mhm, und versuchen da ganz viele Leute zu treffen aus der Buchbranche in ihren, wie sagt man, natürlichem Habitat. Also nicht auf der Messe in so einer Ausnahmesituation, sondern einfach bei denen so in ihren Büros und Räumlichkeiten und so und oder in ihren Städten und ihren Cafés. Und also Verlage, AutorInnen, GestalterInnen, Buchhandlungen, Agenturen, Organisatoren von Festivals und also alle, der ganze Branche. Und so ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert dieses Land, wie funktioniert die Branche und was ist vielleicht auch anders als bei uns und was kann man auch mitnehmen. Und das haben wir 2016 angefangen in den Niederlanden. Da waren wir aber leicht übertrieben mit dem ganzen Team für 4 Wochen in Amsterdam und haben quasi unseren Verlagssitz dahin verlegt für diese 4 Wochen, haben auch unsere normale Arbeit von da aus gemacht. Wollten mal ein bisschen dieses mobile Arbeiten ausprobieren. Und lustig war dann, dass dann irgendwie alle Radiosender total darauf angesprungen sind. Und ich glaube, die hatten alle auch eine gute Ausrede, dann mal eine Geschäftsreise nach Amsterdam wieder mal zu machen und es zu besuchen. Und die waren dann alle so, ja, können wir euch dann beim Umzug filmen, der NDR? Können wir euch beim Umzug filmen und so? Und ich so, ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt vorstellt, ob wir hier mit einem Umzugslaster fahren. Aber ehrlich gesagt, fahren wir mit einem Rollkoffer mit der Bahn. Also, was sollen wir denn mitnehmen außer dem Laptop und ein paar Klamotten? Aber okay. Und das war aber trotzdem lustig und hat auch Spaß gemacht, dass die uns alle besucht haben. Und das haben wir dann eben im Folgejahr, dann waren wir in Frankreich, dann waren wir ein paar Jahre, glaube ich, jetzt nirgendwo wegen Corona, dann waren wir in Spanien letztes Jahr, also in Barcelona ziemlich lange und auch kurz noch in Madrid und in Pamplona. Und dieses Jahr waren wir jetzt nicht so lange, eine Woche in Slowenien. Aber das ist auch ein kleineres Land mit einem kleinen Buchmarkt und da haben wir auch viele interessante Leute jetzt getroffen und über diesen Gastauftritt von Slowenien jetzt auch geredet und ja auch mal geguckt, wie anders so ein Land auch sein kann, ne? Also was den Buchmarkt angeht. Zum Beispiel ist in Slowenien eher nicht üblich, dass man sich Bücher kauft, sondern man leiht die aus der Bibliothek. 80% der Leute haben einen Bibliotheksausweis und Bücher werden ganz selten gekauft. Und das bedeutet natürlich auch, dass wenn du deine Bücher an Bibliotheken verkauft hast als Verlag, danach kommt nicht mehr viel. Und das ist schon für Buchhandlungen, ist es super schwierig und da kommen noch ein paar andere Faktoren dazu. Es gibt einen großen dominierenden Verlag und dem gehört auch fast alle Buchhandlungen. Deswegen ist das sowieso eine Spezialsituation dort. Und ganz anders, als man sich das bei uns so vorstellt. Aber es war auch interessant, das zu sehen. Und auch zu sehen, welche Genres auch funktionieren oder nicht funktionieren. Also sowohl in Holland als auch in Slowenien gibt es praktisch keinen Hörbuchmarkt zum Beispiel. Und in Slowenien kann ich es noch nachvollziehen, aber dass es in Holland keinen, also in den Niederlanden keinen Hörspielmarkt gibt, oder Hörbuchmarkt, das fand ich schon wirklich erstaunlich. Also es gibt fast kein gesprochenes Wort. Die Leute gehen auch nicht auf Lesungen da. Das ist auch eine sehr interessante Erkenntnis. Die wollen Podiumsgespräche zum Buch, Gespräche und so. Das finden die gut, aber die wollen nicht vorgelesen kriegen. Nach 2 Minuten vorgelesen sind die gelangweilt, holen ihre Handys raus und sagen, was soll das? Das kann ich auch selber lesen. Und das ist so lustig. Und alle lachen dann immer über die Deutschen, die so 90 Minuten Autorinnenlesungen haben wollen. Das war für uns auch neu. Und dann habe ich gesagt, ja, aber kein Wunder, dass es bei euch keinen Hörbuchmarkt gibt.
Ja. Wenn man nicht vorgelesen bekommen möchte.
Ja, dann will man auch keine Hörbücher.
Ja, ist klar.
Ja, ist aber lustig.
Wobei auch bei uns funktionieren ja so reine Lesungen auch kaum noch.
Genau, also, das ist ja auch eine gute Veränderung, dass man ein bisschen weniger liest und ein bisschen mehr redet. Ne?
Ja.
Aber ich finde schon, wenn da irgendwie so ein Weltstar aus den USA kommt und liest aus seinem Buch vor, das will man schon hören. Also man will nicht nur, dass er redet, man will auch aus seinem Buch vorgelesen kriegen. Mhm. Zumindest als, weiß ich auch nicht, Brüder Grimm, aufgewachsene Deutscher oder was?
Ja. Wobei ich eben tatsächlich, wir machen regelmäßig Lesungen mit einem Schauspieler oder mit einer Schauspielerin, auch jedes Jahr zum Indie-Book Day, da kommen wir gleich zu. Das ist schon auch geil, wenn da jemand liest, der oder die das richtig kann.
Total.
Das ist was anderes. Das macht so einen Spaß.
Und im Idealfall können AutorInnen das ja auch selber sehr gut, ne? Aber das ist natürlich nicht der Regelfall.
Ja.
Aber es ist schon eine gut glückliche Fügung, wenn das zusammenpasst.
Mhm. Ja. Das stimmt. Genau, ich habe den Indie Book Day schon erwähnt. Unser höchster Feiertag, kündigen wir jedes Jahr so an. Und wir haben ihn euch zu verdanken, dem Mayrisch Verlag.
Ja, das war ein lustiger Zufall und eine lustige Geschichte. Also den Record Store Day, den gibt's ja schon länger für den Plattenhandel, also dass man in einen unabhängigen Plattenladen geht und da Platten kauft. da ging es gar nicht so sehr um die Labels, sondern eigentlich um die Läden. Mhm. Und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, das war 2013, da war auch gerade so, dass Amazon sehr dominierend wurde und dann gab es aber diese Doku im ZDF über die Arbeitsverhältnisse dort und dass dann irgendwie auch viel im Argen liegt und die Mitarbeiter nicht gut behandelt werden und so. Und in derselben Zeit hatten wir halt gerade irgendwie so diese Idee, man könnte mal so einen Feiertag für unabhängige Verlage machen, damit man, also so einen Aktionstag, vielleicht in einer Zeit, die nicht gerade Weihnachten ist oder so, sondern damit es halt irgendwie so im Frühling, wenn alles so aufbruch und es kommen die neuen Titel und so. Und dann, ja, dann habe ich das bei uns so erzählt. Ich hatte diese Idee irgendwie, ich weiß auch nicht, in der Küche oder in der Dusche oder irgendwie so, wo man halt Ideen hat. Und dann meinten alle so, ja, ist ja ganz nett, können wir ja machen, vielleicht machen so ein paar Leute mit so. Und dann haben wir, damals war ja Facebook noch sehr wichtig für auch so Kommunikationskanäle und dann haben wir auf Facebook so ein Event erstellt, Indie Book Day 2013 war es, glaube ich. Und dann haben da irgendwie, ich weiß auch nicht, Tausende und Abertausende von Leuten sich da so dazugeklickt und wollten mitmachen. Und dann waren halt an dem Tag selber oder am Tag vorher, ich war schon voll viel Action, dann rief irgendwie die Leipziger Volkszeitung an, dann rief der WDR an, was ist das denn für eine Aktion, was ihr da macht und so. Und das war ja so völlig also wir haben es ja nicht groß in den Handel kommuniziert, die Buchhandlungen wussten auch nicht, was los ist. Mhm. Und dann war schon so die Idee, geh in Buchladen, kaufe ein Buch aus einem unabhängigen Verlag und poste das Foto von dir mit dem Buch oder nur das Buch oder so im Netz. Das haben damals vor allem die Leute auf Facebook gemacht, bisschen Twitter. Dann nach und nach wurde über die Jahre natürlich Instagram der wichtigste Kanal dafür und nutze diesen Hashtag Indie Book Day. Und irgendwie ist das halt echt total ausgeartet. Das hat total Spaß gemacht, das zu sehen, weil wir haben einfach gar nichts mehr da gemacht. Also wir haben auch nichts gemacht, wir haben nur geguckt. Und wahrscheinlich dumm aus der Wäsche. Das haben wir dann halt gesagt, das machen wir nächstes Jahr wieder. Und dann nächstes Jahr kamen dann einige und gesagt, das müsst ihr aber ein bisschen strukturierter ankündigen und so. Und könnt ihr nicht mal ein Plakat machen? Und über die Jahre kam halt so ein bisschen was dazu. Machen wir auch nicht jedes Jahr und das ist halt auch nicht so einfach, so über ganz viele verschiedene Auslieferungen in Deutschland, Österreich und Schweiz diese Plakate zu verteilen zum Beispiel. Das ist immer so eine ziemliche Logistik und auch die Finanzierung von den Plakaten und deswegen machen wir da vieles jetzt davon auch nur noch digital. Aber letztlich ist es so, dass wir halt die Webseite zur Verfügung stellen, das Logo wird jedes Jahr in einer anderen Farbe eingefärbt, das Datum wird geändert oder angepasst an das jeweilige Jahr und dann kann sich das jeder runterladen und mitmachen. Das ist alles. Und das ist natürlich für uns besonders schön zu sehen, wie viel es im Buchhandel, an den ich ja im allerersten Schritt gar nicht sofort direkt gedacht habe, weil ich dachte, das verteilt sich. Mhm. Aber gerade im unabhängigen Buchhandel in manchen Städten wirklich gut funktioniert und für die auch wirklich ein wichtiger Verkaufstag geworden ist. Also manche Buchhandlungen, gerade damals in den Großstädten, haben mir schon auch immer zurückgemeldet, das ist außerhalb jetzt dieser Herbst-Weihnachtssaison und Ostern irgendwie einer der wichtigsten Verkaufstage ist für viele. Und das ist natürlich echt schon schön. Es klappt natürlich nicht immer und manche Buchhandlungen wollen mitmachen und dann passiert aber leider nicht viel. Mhm. Aber das ist halt auch Experiment, muss man auch ausprobieren. Und es ist ja letztlich, es kostet ja nichts. Sie haben die Bücher sowieso da. Du kannst ins Regal greifen, du hast Wagenbach, Surkamp, Mattes und Seitz, du hast ja da die Sachen. Ja. Also man kann ja auch, selbst wenn man nicht extra bestellen möchte, einen schönen Tisch machen, ein schönes Schaufenster machen und ja, ausprobieren, was passiert. Und natürlich auch die Diskussion anregen im Handel, oder ja, also im Laden, wenn die Leute reinkommen und sagen, welche Bücher sind denn aus unabhängigen Verlagen? Was heißt das überhaupt? Mhm. Und dann zu erklären, es gibt drei große Konzerne, die dominieren den Markt und alles andere sind unabhängige Verlage, mehr oder weniger. Das ist natürlich schon auch ein Ding, was den Leuten natürlich sowieso nicht bewusst ist, weil sie meistens ja gar nicht drauf achten, welcher Verlag macht das
Buch. Ja, definitiv. Kann ich auch verstehen. Also bei Dingen, mit denen ich nicht arbeite, habe ich auch null Ahnung, wie das funktioniert.
Genau. Mir geht's auch so. Ne? Also ich achte auch ganz wenig drauf.
Ja. Gibt es ein Buch, auf das du besonders stolz bist?
Das ist natürlich schwierig, ne? Also sag mal, welches von deinen Kindern ist dein Lieblingskind? Aber also ich muss sagen, dass ich, also wir haben lustigerweise im deutschen Buchhandel heißt es ja immer, oder auch gerade bei so internationalen Lizenzgesprächen, ja, Romane, aber Erzählbände, das geht ganz schlecht. Das ist ganz schwierig so. Und deswegen ist es für mich umso erstaunlicher, dass nicht nur einige der, ich finde, erfolgreichsten Bücher von uns Erzählbände waren, auch was den Verkauf angeht, sondern auch inhaltlich einige meiner Lieblingsbücher Erzählbände sind. Und ich würde es einmal rauspicken, weil ich den wirklich immer noch besonders finde. Und ich meine, wir haben jetzt letztes Jahr auch so eine Aktion ins Leben gerufen, weil ich finde, es gibt gar keinen Preis in Deutschland für den besten Erzählband. Und dann haben wir einfach so online abstimmen lassen unter Buchhandlungen, unter Kritikerinnen und so, was ist für euch der beste Erzählband des Jahres gewesen? Und dann haben wir so eine Shortlist erstellt und aus der haben wir dann einen Sieger gekürt. Und das wollen wir dieses Jahr auch wieder machen und es ist quasi ein undotierter Internetpreis, aber man kann zumindest mal so anfangen. Vielleicht findet sich ja irgendwann eine andere Struktur. Und genau, also Erzählband des Jahres 2023, wenn jemand Vorschläge hat, freuen wir uns. Genau, und ich finde also das Buch, was ich in all den Erzählbänden, die ich gelesen habe, immer noch das Gefühl habe, das ist immer noch unerreicht der beste Erzählband, ist, also bei uns jetzt aus dem Programm, ist von Finn Ulla Heinrich auch der zweite Erzählband von ihm, der heißt Gestern war auch schon ein Tag. Das sind so radikale Geschichten, so krasse Protagonisten, die man eigentlich, also zum Teil auch wirklich schwierig findet, aber sich total mit denen identifiziert, weil es so gut geschrieben ist, weil man die sofort nachvollziehen kann und verstehen kann und weiß, was, wie es denen geht und gleichzeitig von außen denkt, hör auf, was machst du denn, du bist ja ein Arsch oder so. Also es ist wirklich erstaunlich und die Geschichten sind einfach super geschrieben und auf den Punkt. Und ich meine, er hat die geschrieben, da war der wahrscheinlich so aus 24 oder so. Also ich finde das wirklich bemerkenswert, das Buch. Und finde das, ich habe das auch in dieser Qualität, zumindest im deutschsprachigen Raum, auch nicht mehr gefunden seitdem. Deswegen bin ich da immer noch sehr stolz, dass das bei uns erschienen ist damals.
Sehr gut. Ich habe übrigens mein allererstes Leseexemplar, was ich 2012 in meiner Ausbildung mitgenommen habe, war Benjamin Mark, Monster.
Ah ja, auch ein sehr guter Erzählband.
Großartig.
Sehr schräg, sehr schwierig zum Teil, aber halt auch irgendwie super unterhaltsam und man denkt, lese ich denn hier gerade so? Also macht auch Spaß.
Ja, ja. Und ich habe es damals eigentlich nur mitgenommen, weil das Cover so geil aussah und dann habe ich es gelesen und fand es großartig. Also ich finde es immer noch schön, dass meine Ausbildung damit angefangen
hat. Ja, das freut mich auch gerade sehr zu hören.
Und man merkt, es ist mir wirklich in Erinnerung geblieben.
Ja, total. Ja, das ist halt manchmal so, wenn man ein Buch liest, was rausfällt aus dem, was man oft liest. Ne? Also das nicht nur inhaltlich, sondern auch vielleicht formal oder irgendwie von der Gestaltung oder was auch immer, was einem so rausfällt manchmal. Und ich weiß auch gar nicht, bei vielen Sachen vielleicht verklärt man auch manche Sachen, dass ich jetzt denke, mein Lieblingsbuch habe ich vor 17 Jahren gelesen. Ist das wohl immer noch so gut? Keine Ahnung, müsste ich halt nochmal lesen. Aber
ja. Oder vielleicht auch gerade nicht.
Ja, auch gerade nicht, dann kann ich es für immer verklären.
Ja, genau. Solange man nicht objektiv was darüber sagen muss.
Genau.
Gut, wir haben jetzt schon uns ein bisschen verquatscht, deshalb jetzt noch die allerwichtigste Frage. Was habt ihr für die nächsten 25 Jahre geplant?
Oh, das ist eine ganz kleine Frage. Du, also als ob ich weiter als die nächsten 2 Jahre gucken könnte, kann ich echt nicht sagen. Ich finde es schwierig, vor allem, weil man ja nicht weiß, wie der ganze Buchmarkt sich verhält, verändert, entwickelt. Was ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, dass es immer Leute gibt, die Geschichten erzählen wollen und immer Leute gibt, die Geschichten hören wollen und in der einen oder anderen Form braucht es da eine Vermittlung. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Und ich habe halt schon auch die Hoffnung, dass bestimmte Sachen, was man jetzt auch bei Corona gemerkt hat, dass es auf einmal so Kinderbücher wieder ganz aktuell sind. Die Kinder sind viel zu viel am Bildschirm. Dann gibt es eine Gegenbewegung, werden wieder mehr Kinderbücher gekauft und so. Und ja, dass bestimmte Entwicklungen schon auch so Hoffnung übrig lassen. Und vielleicht aber auch man sich ein bisschen mehr auf die wesentlichen Sachen konzentrieren könnte insgesamt im deutschen Buchhandel und vielleicht noch ein paar Titel mal weglässt. Und das versuchen wir aber schon die ganze Zeit. Und ich glaube auch, dass das auch weiterhin ein Konzept von uns ist, Titel zu machen, die wir wirklich für notwendig halten und nicht Programmplätze zu füllen. Und ich glaube, wenn man das machen kann und dann kombinieren kann, dass man Bücher veröffentlichen kann, die man toll und spannend und interessant findet und dann auch noch mit Leuten arbeitet, die man mag und mit denen man gerne zusammenarbeitet und sich das so zusammenbauen kann, dann ist das schon ein sehr schöner Beruf.
Vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für deine Frage.
Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.